One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Boah, ich brauche dringend mal Urlaub. Am besten weit weg, so oben auf dem Berg oder so.
Ja, am besten 3000 Meter über Meeresspiegel.
Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol?
Keine Ahnung, 5?
266.
Was?
Wenn du also mal Bock auf richtigen Sport hast, kannst du in Osttirol richtig gut klettern, Mountainbiken oder weitwandern.
Ich bin da eher so Team Selfcare, also Yoga auf dem Berg machen, irgendwo in unverbrauchter Natur, frische Luft atmen und Abendsterne angucken ohne Lichtverschmutzung.
Das geht in Osttirol auch. Die Region vermeidet bewusst den Massentourismus, Bonus, sondern fördert authentische Erlebnisse für alle, die es ursprünglich mögen und sich auf das Wesentliche besinnen wollen.
Falls du ein bisschen was brauchst, um den Puls höher zu treiben, kannst du auch beim Dolomitenmann mitmachen oder den höchsten Berg Österreichs bezwingen und beim Glockner Ultra Trail mitmachen.
Boah, da würde ich maximal zugucken. Ich bin dann ja eher so bei der Kulinarik. Aber das geht in Osttirol in den 22 ausgezeichneten Restaurants auch.
Osttirol ist, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com.
Wir haben heute eine besondere Mitstreiterin zu Gast, Verena Titze. Seit ihrem eigenen Zusammenbruch und der darauf folgenden Grundsanierung in der Klinik widmet sich die Wienerin den Themen Alkoholabhängigkeit und Burnout. In einem gemeinsamen Podcast mit dem Suchtmediziner Michael Musalek, Musalek und Titze, als Kabarettistin, Autorin und mit eigenem Bühnenstück, das den Titel Burnt Out trägt. Wir sprechen mit Verena über ihren Weg, über Kapitulation, Öffentlichkeit und die Liebe zum Drama. Alle Infos zu Verenas Projekten haben wir in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß!
Hallo Verena, good morning.
Hallo Verena.
Schön, dass du da bist. Wieso hast du aufgehört zu trinken?
Wieso habe ich aufgehört zu trinken? Das ist eine große Frage. Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen.
Unbedingt. Bitte.
Ja, gut. Ich habe eine gewisse Hass-Liebe-Beziehung zum Alkohol gehabt. Eine sehr lange Zeit. Also ich habe den Alkohol sehr, sehr vergöttert und habe aber schon gewusst, dass er mir nicht gut tut. Ja, also das war schon einige Jahre, so sagen wir, meine Endzwanziger, Anfang 30er. Da wusste ich schon, dass das irgendwie nicht ganz in Ordnung ist, was ich da treibe. Und habe immer wieder versucht aufzuhören. Also ich habe alleine versucht, Pausen zu machen und so, auch ein paar Wochen lang und so. Das hat alles nicht geklappt. Und habe eben unglaublich viel gearbeitet und war in so einem ganz krassen Strudel drin und habe mich dann wirklich wie eine Ertrinkende auch am Alkohol festgehalten. Und dann weiß ich noch, es gab dann einmal, da habe ich einen Monat geschafft ohne Alkohol. Da sind wir Ende 2019. Und da, ich weiß noch, da bin ich zu einem Psychiater gegangen und dieser Psychiater hat mir dann irgendwelche Pillen verschrieben und hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, sie schaffen es eh nicht, aber probieren sie es halt. Da habe ich mir so gedacht, ey, was ist das, was für eine Ansage?
Was für Pillen hat er dir verschrieben? Was war das?
Ich weiß nicht mehr, was der Name war. Aber es waren Tabletten, die Lust unterdrücken sollen. Also, die dich irgendwie auch relaxen.
Ah ja.
Es fällt mir aber leider gerade gar nicht ein. Aber die habe ich dann genommen eben eine Zeit lang. Und ja, und das hat natürlich dann auch nicht funktioniert. Da kam dann Silvester und da habe ich dann wieder angefangen, eben nach einem Monat. Das war das Längste, was ich jemals geschafft hatte. Also einen Monat nicht trinken. Und dann bin ich mit Pauken und Trompeten in mein Burnout gelaufen. Also da war dann alles aus quasi bei mir. Und also das Leben wurde mir quasi wie ein Teppich wurde mir das also unter meinen Füßen weggezogen. Also es ging einfach gar nichts mehr. Ich hatte dann eine Therapeutin und da innerhalb von einem halben Jahr sind wir drauf gekommen, okay, ich bin süchtig und ich kann also gar nicht richtig heilen von diesem Burnout, auch wenn ich den Alkohol nicht irgendwie bearbeite. Also dass ich den Alkohol besiege quasi und bin dann stationär in eine Klinik gekommen, also war in einer Alkoholreha. Jetzt bin ich vom Warum ein bisschen abgekommen, aber es war halt ein langer Kampf. Es war ein sehr, sehr langer Kampf, dass ich erkannt habe, der Alkohol zerstört mein Leben, ja, und ich kann einfach nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und es war ganz klar, dass wenn ich irgendwie wieder ein gesundes und gutes Leben führen will, dass ich den Alkohol verabschieden muss aus meinem Leben, ja, also war ein bisschen ein crazy ride hinein und hinaus.
Was war nochmal genau dein Job? Du warst so Medienperson, ne?
Ja, genau. Also ich habe PR gemacht im Fernsehen und hatte einen ziemlich stressigen Job. Und meine Lösung dafür, dass der Job so stressig war, war, dass ich abends immer in die Bar gegangen bin. Also,
um runterzukommen.
Ja, genau. Ja. Ein ganz wunderbarer Teufelskreis, in den man sich da begibt.
Ja.
Genau. Kennt ihr das?
Du, ich habe das noch nie gehört. Diese Kombination aus Alkohol und Arbeiten. Das, ich glaub,
und Stress.
Stress, ja. Ich glaube, das ist ein Novum.
Habe ich erfunden quasi.
Ja, ja, nee, kenne ich. Also total. Bei mir ist auch, also Arbeiten und Alkohol, dieses Runterkommen und dann am nächsten Tag noch ein bisschen müder und noch ein bisschen kaputter sein, um dann am Abend wieder das Gleiche zu machen und sich vorzunehmen, diesmal aber früh ins Bett und das dann wieder nicht. Und also,
ja, ganz genau. Ganz genau so war das bei mir, ja. Mhm.
Aber ich würde nochmal zu diesem Psychiater und diesen Pillen was wissen wollen. Nämlich, weil diese Medikamente, das hört man ja immer wieder, die gibt es ja auch, glaube ich, schon lange, die Lust unterdrücken sollen und so. Aber die Leute erzählen da selten von, weil das offenbar einfach nicht wirkt oder so. Hast du davon irgendwas gemerkt, als du das genommen hast? Wie oft muss man das nehmen? Was genau passiert da?
Ja, du, das war eigentlich merkwürdig. Also ich habe zwar jeden Tag regelmäßig diese Pillen genommen und dann meinte er aber, und wenn die Lust besonders groß wird, dann soll ich noch eine extra draufnehmen, zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich weiß noch, ich war bei der Weihnachtsfeier von diesem Fernsehsender und habe mir dann drei solche Pillen reingeknallt, weil ich mir gedacht habe, ich schaff's nicht mehr, ja.
Oh,
alle um mich rum so, Verena, Schatz. Und ich so, nein, ich möchte ein Wasser. Und es war auch eine blöde Zeit zum Aufhören, aber wann ist schon eine gute Zeit zum Aufhören?
Auf der Weihnachtsfeier ist wirklich besonders schlecht.
Besonders schrecklich. Und ich habe nichts von diesen Pillen gemerkt. Was ich jetzt im Nachhinein glaube, ist, dass ich mich quasi ein bisschen festgehalten habe. Im Sinne von, ach, ich nehme jetzt diese Tablette und dann werde ich kein Craving haben und dann geht es mir gut. Und das war aber, glaube ich, mein Kopf, der einfach quasi sich daran festgehalten hat, dass ich jetzt diese Pillen nehme. Weil trotzdem hat es ein Monat gerade mal gewirkt. Was heißt gewirkt? Das war eigentlich ganz, ganz harte Disziplin und nicht, weil diese Pillen es leichter gemacht hätten.
Ja.
Ja?
Ich hänge auch immer noch an dem Psychiater.
Ja.
Und zwar nicht wegen den Pillen, sondern was sind das für eine Aussage einer Person, die gerade mit einer frischen Abstinenzabsicht ankommt und einem Problembewusstsein und der zu sagen, na, sie schaffen es eh nicht.
Das
also irgendwie denke ich mir so, das ist so wirklich sehr weit an der Berufsbeschreibung vorbei. Also so warum wird man dann Psychiater? Da wäre ja eigentlich die Frage, ne, so, okay, und was brauchen Sie gerade? Möchten Sie da Motivationsgespräche, dies und das, Klinik, ist das eine Option? Diese Möglichkeiten haben Sie, all das. Aber jemandem zu sagen, sie schaffen es nicht und hier sind Tabletten, ist wirklich die schlechteste Variante.
Ja.
Also mir fällt wenig ein, was schlechter wäre.
Ja, es war auch ganz furchtbar. Ich weiß noch, ich saß da im Taxi mit diesem Rezept und habe mir gedacht, so und jetzt, das schaffe ich ja nie. Also wenn sogar der Psychiater sagt, ich schaffe es nicht, dann habe ich ja keine Chance.
Ja.
Also
Also total crazy. Deswegen, also das ist auch wirklich in mein Hirn eingebrannt, dieser Termin beim Psychiater, mhm. weil der hat mich eigentlich noch mal mehr fertig gemacht, als dass er irgendwie was Positives bewirkt hätte.
Ja.
Außer vielleicht, dass ich dann noch mit noch mehr Karacho in mein Burnout bin, was ja quasi dann ein Glücksfall war, dass ich mein Leben umgekrempelt habe. Ja, also ja. Das ist jetzt quasi das Gute daran.
Burnout, man liest es also ja oft in letzter Zeit, so in den letzten Jahren. In meinem Kopf ist das immer irgendwie sowas wie eine Depression. Aber es ist irgendwie noch was anderes, oder? Kannst du das erklären, was das genau ist oder wie sich das für dich angefühlt hat?
Ja. Ich glaube, was der Unterschied zu einer Depression ist, also es ist ja eigentlich eine Depression, also man nennt es auch Depression, aber es ist eben nicht chronisch, sondern bei mir zumindest kam es wirklich von einem Tag auf den anderen, dass nichts mehr ging. Einfach nichts mehr. Von einem Tag auf den anderen. Also bestimmt war ich schon länger in einem schlechten Strudel. Also das wissen wir ja jetzt. Also ich habe sehr viel getrunken, zu viel gearbeitet. Ich hatte ganz bestimmt eine Angststörung. Also da lief schon einiges falsch, ja. Aber nicht mit einem Bewusstsein von mir. Also ich hatte das nicht am Schirm. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr klar denken. Also ich hätte in die Arbeit fahren sollen, das hat nicht funktioniert. Ich habe dann meine Mutter angerufen und die hat mich in ein Krankenhaus gebracht. Und dort auch wieder sehr kompetente Ärzte, ja, die meinten, oh ja, 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 wir verpassen Ihnen eine Halskrause und haben mich wieder nach Hause geschickt. Ja.
Was, eine Halskrause? Ja. Hä? Warum? Ja. Was ist los in Österreich? Ich dachte, dass das nicht genauso hier auch passieren könnte. Also,
aber. Ich zeichne gerade ein schlechtes Bild.
Der Hals, wie so ein Hund.
Diese Hunde, damit die sich nicht lecken.
Ja, genau. Ich saß dann auch mit so einer gelben Halskrause da und weinend auf dem Teppich meiner Mutter wusste nicht mehr, was ich tun soll.
Oh, wie Irina.
Also, die haben nicht ein Burnout diagnostiziert, sondern die haben mich tatsächlich mit Infusionen, mit Schmerzmitteln zugepumpt und mir diese Halskrause verpasst, weil ich konnte ja meinen Rücken nicht bewegen. Also ich war so erstarrt, ja.
Die dachten, das wäre sowas wie ein Bandscheibenvorfall oder sowas, oder?
Ja, die waren da irgendwie, die hatten da keine Ahnung, was ich habe, aber haben mich halt mit Schmerzmitteln zugepumpt und die Halskrause halt. Und dann haben sie mich weggeschickt. Und dann war ich bei meiner Hausärztin und die hat dann erstmal so, waren es 1 oder 2 Wochen Krankenstand halt, hat sie mich geschickt. Und wie soll ich das erklären? Also ich war dann im Haus meiner Mutter, also ich konnte nicht alleine leben. Ich hatte kein Interesse mehr zu essen, sowas wie Wäsche waschen oder so. Das war ganz weit entfernt, dass ich das überhaupt können würde. Ich konnte auch keine E-Mails beantworten, ich konnte nichts lesen. Ich erzähle da immer ganz gerne eine Szene, weil meine Mutter ist dann mit mir in einen Supermarkt gefahren und ich stand dann mit dieser Halskrause im Supermarkt und meine Mutter meinte so, Verena, kannst du noch eine Milch holen? Und ich stand in diesem Supermarkt und ich wusste nicht, was Milch ist. Also ich wusste es nicht. Ich konnte keine Milch holen. Ja. Es war einfach, ich so, wo ist das und was ist das? Und das war nicht möglich. Ja? Also meine Mutter hat mich dann wieder gepackt und ins Auto gesetzt und zu sich gebracht. Und dann bin ich dort rumgesessen und habe immer wieder halt geweint. Dann habe ich angefangen zu seufzen. Dann habe ich so alle 30 Sekunden habe ich so geseufzt, wochenlang. Du schaust erschrocken. Ja, also
ich habe nur dieses Bild mit dieser Halskrause, wie der da sitzt und seufzt. So,
übel.
Es ist auch gleichzeitig, es ist irgendwie total witzig. Gleichzeitig total, also schlimm.
Ganz süß und romantisch, auch so mit dem Seufzen, wie bei so einer viktorianischen Adligen, die so immer in Ohnmacht fällt, weil ihre Corsage zu eng ist. So ein bisschen so.
Ja, genau, du hättest so im 19. Jahrhundert hätte man dich so zur Kur geschickt,
ja, irgendwo
auf den Hügel.
Ja, sie ist hysterisch.
Genau, und dann kannst du auf so einem Kanapé so daher sinken.
Ja. Ganz so romantisch ist es nicht, ja. Aber ja, also eben, das ist nur so sind auch nur ganz kleine Ausschnitte aus dem, wie schlecht es einem geht, beziehungsweise wie wenig man auch oder ich auf mich aufpassen konnte. Also es war einfach nichts mehr machbar. Und aber Interessanterweise habe ich in diesen Monaten dann noch weiter getrunken. Also da in diesen ersten Wochen nicht so wirklich, aber sonst habe ich dann wieder angefangen, sehr, sehr viel zu trinken, weil natürlich ich dachte, der Alkohol ist das, was mich dann entspannen kann oder alles wieder ein bisschen angenehmer macht. Und das Gegenteil war der Fall. Also der Alkohol hat das dann alles potenziert. Diese Angstattacken im Burnout und diese Zustände im Burnout, die wurden durch Alkohol dann noch ärger. Ja, war totale Craziness.
Und dann aber diese Therapeutin, die klingt ja jetzt im Vergleich zu den vorhergehenden Ärzten, die klingt ja jetzt, das klingt so, als ob die da einen guten Blick hatte, ne? Also ja, und dich ja auf eine Art und Weise da vielleicht auch dran führen konnte, dass Alkohol ein Thema sein könnte. Hat sie das angesprochen oder hast du das angesprochen?
Na, sie hat das vorsichtig angesprochen und immer wieder. Und sie hat mich über diese Monate begleitet, sie begleitet mich auch immer noch. Und sie hat immer wieder auch angedeutet, eben, dass ich in eine Reha gehe, also dass ich stationär irgendwo einchecke. Und am Anfang ist das ja auch sehr schambesetzt. Also hier bei uns in Österreich ist das nicht so, dass man sagt, ich gehe jetzt mal eben, juhu, stationär auf Alkoholentzug, ja, sondern...
Hier auch nicht.
Ist in Deutschland... Ist das bei euch eigentlich auch so tabu? Also im Sinne von, da redet man wahrscheinlich auch nicht so offen darüber, oder? Dass man stationär irgendwo war oder hin möchte zum Beispiel.
Nee, das ist, ich meine, wir haben natürlich ein bisschen so jetzt diesen Ausschnitt, die Leute, die mit uns reden, sind obviously Leute, die darüber reden.
Ja.
Aber so im Großen und Ganzen, also ich meine, ich war nicht stationär, ich war auch nicht in Behandlung, als ich aufgehört habe, aber eben auch aus genau dem Grund. Ich hätte mich das gar nicht getraut. Ich dachte, ich muss das einfach alleine machen.
Hast du es alleine geschafft? Auch?
Ja, also. Ich habe mir irgendwie so Bücher und Podcasts und so, also schon Vorbilder und dann relativ schnell so im Internet eine Community auch gefunden und Erfahrungsaustausch und so, aber ich war nie mit diesem Suchthilfesystem sozusagen irgendwie in Kontakt. Okay. Und das ist was, das würde ich jetzt auch einfach Leuten nicht unbedingt empfehlen, aber ich habe halt schon, ja, dieses um Hilfe bitten, weil ich es mit dem Alkohol nicht auf die Reihe kriege, konnte ich damals nicht.
Das ist so schambesetzt, oder? Ja, oder das ist so tabu. Genau, ja. Also das war bei mir auch so und ich glaube, sie hat da eine ganz tolle Arbeit geleistet, im Sinne von, dass sie mich dahin geführt hat, dass ich diesen Schritt mache, dass ich stationär in diese Reha gehe, ja. Und das, also für mich war das meine Lebensrettung, also dass ich diese Entscheidung getroffen habe, aber das war eine sehr schwierige Entscheidung, weil es ist einerseits so wie, oh mein Gott, wenn ich diesen Schritt gehe, dann bin ich echt Alkoholikerin oder dann gebe ich das ja zu und dann habe ich ja auch noch versagt auf allen Ebenen. Also wenn ich das brauche, dann habe ich wirklich versagt oder in meinem Kopf halt, ja. Und mit der Entscheidung kam ganz, ganz viel Trauer und ganz viel Erleichterung. Also dann da einzuchecken ist so ein bisschen wie so, okay, so, und jetzt bin ich da, so ein bisschen. Ja. Ist eine ganz schwierige Entscheidung, aber ich sage ja auch eben in meinem Podcast und überall, wo ich so meine Arbeit mache, sage ich ständig dazu, ich finde, das ist ganz toll, wenn man diesen Schritt gehen möchte, wenn man sich dafür entscheidet, das kann sehr helfen, auch nicht allen, ja, aber für jemanden, der ein großes Suchtproblem hat oder hatte, ist, glaube ich, eine Reha-Klinik, ja, kann das was ganz Tolles sein, ja.
Und musstest du schon abstinent sein, bevor du dahin durftest?
Ja, ich war in einem Krankenhaus. Ich habe so einen stationären Entzug gemacht im Spital. Da war ich, glaube ich, eine gute Woche. Das ist sehr kurz eigentlich. Aber genau, also ich war dann über eine Woche nüchtern quasi und dann bin ich in die Reha eingecheckt. Ja. Ich weiß eben nicht genau, ob das in Deutschland auch so läuft oder was es da für Stationen gibt. Kennt ihr euch da aus?
Also ganz genau weiß ich es nicht. Also wenn man von der Entgiftung direkt einen Platz kriegt in der Klinik, dann geht das, glaube ich, auch, oder?
Es gibt sowas, das nennt sich Nahtlosverfahren. Das ist aber nicht, das machen nicht alle Kliniken. Das ist eher so ein Modellprojekt. Und es ist so, dass der medizinische Entzug wird von der Krankenkasse bezahlt und die Entwöhnungstherapie, also quasi die Suchttherapie selbst von der Rentenversicherung, weil es da um die Arbeitsfähigkeit geht. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Kostenträger, was Versorgungslücken oder was eben diese Schnittstellenproblematik mit sich bringt. Das heißt, das kann schon sein, dass Leute halt erst die Entgiftung machen und dann nicht sofort in die Entwöhnungstherapie können, sondern dann halt da irgendwie noch mal ein paar Wochen warten müssen. Und das ist eine Zeit, in der fallen viele Leute dann durch die Risse halt des Systems.
Ja, aber das ist auch ganz klar. Also die Leute da alleine zu lassen, wenn man gerade vielleicht eine Woche geschafft hat, das ist irre. Also
da muss man 2 Sekunden nachdenken, um zu merken, dass das keine gute Idee ist. Aber gut, ich weiß nicht, ob das in Österreich ist das auch so, oder?
Uff, also es gibt auf jeden Fall auch Probleme, was das ganze System angeht, wo ich beginne erst durchzublicken, wie das alles funktioniert bei uns. Ich hatte quasi also auch Glück, aber meine Therapeutin hat eben gemeint zu mir, wenn man in ein Krankenhaus kommt und die dann sehen, okay, du machst den Entzug da und die dich dann weiterempfehlen, dann kannst du eben das Glück haben, dass es so schnell geht wie bei mir. Also dass du quasi, ich war dann auch 2 Tage in Wien, aber diese 2 Tage habe ich geschafft, ja. Aber quasi nahtlos dann in die Reha gekommen. Aber das ist auch nicht alles nicht so easy. Also ich finde, das System hat einfach krasse Lücken. Wenn man weiß, wie eine Sucht funktioniert, dann finde ich es auch nicht in Ordnung, dass zum Beispiel verschrieben wird, einmal die Woche 1 Stunde Therapie. Wenn du weißt, der Mensch hat ein Alkoholproblem, kann der wahrscheinlich mit einmal die Woche 1 Stunde Therapie nicht viel anfangen. Also der kann nicht aufhören. Oder das ist jetzt meine Meinung. Ja, ich hätte es nicht geschafft, glaube ich. Ja. Es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ja.
Und wie lang warst du dann in dieser Reha?
In dieser Reha war ich 3 Monate lang. Dann bin ich zurück nach Wien gekommen und habe dann aber noch eine Burnout-Reha angehängt und war dann nochmal über 2 Monate nochmal anders stationär. Geil. Unterwegs.
Geil, bist du da so ja, frisch. Geil. Oh ja, ich weiß ja nicht, da ist man dann so richtig, da ist man jetzt auch so richtig durchtherapiert.
Komplett
so durchtherapiert.
Ja, ich habe so richtig hardcore, ich habe so richtig gegeben.
Eine Runderneuerung.
Ja, aber du hättest mich sehen sollen, das war auch ganz bitter notwendig. Ja. Also ja, es war auch, mir kam glaube ich zugute sogar, dass Corona war und Lockdowns und so weiter. Also ich war einfach quasi weg vom Fenster.
Lockdown, ja. Das ist natürlich perfektes Timing.
Ja, ich war im Lockdown in diesen Kliniken und einfach abgeschottet von der Menschheit quasi. Ja. Ja, aber ich hätte es auch, glaube ich, also danach war auch weiterhin Therapie ganz wichtig für mich zum Beispiel. Ja. Also eben, wie gesagt, ich gehe jetzt noch immer wieder, einfach um mich zu stabilisieren. Also man schaut ja sehr auf sich, wenn man mal so viel getrunken hat, damit man eben nicht wieder abrutscht irgendwo hin, wo man nicht hin möchte. Wisst ihr, was ich meine?
Also, ja. Wie würdest du sagen, war der Zusammenhang von dem Trinken und dem Burnout, wie hat sich das gegenseitig beeinflusst? Was war zuerst da? Oder wie ging das? Also hast du getrunken, um besser arbeiten zu können, was ich irgendwie persönlich immer komplett gar nicht nachvollziehen kann, wie die Leute das machen? Oder war das eher umgekehrt, dass du so viel gearbeitet hast, weil du dein Trinken irgendwie dann so rechtfertigen konntest oder so?
Nein, also das Trinken gab es schon sehr lang. Also ich habe mit 16 angefangen und von Anfang an es heiß geliebt. Also ich war ein großer Fan des Alkohols und das hat mich dann sehr lange begleitet. Und für mich war der Alkohol schon mal ganz wichtig für meinen vermeintlichen Selbstwert, ja, also dass ich eben besonders extrovertiert und lustig und charmant bin und so weiter, dann auch in die meine Beziehungsrichtung gehend, also zum Beispiel Männer und so, das hatte sich dann auch sehr stark gekoppelt mit dem Alkohol. Und gleichzeitig wollte ich aber unbedingt gut genug sein und in der Gesellschaft alles richtig machen und erfolgreich sein und vielleicht auch heiraten, Kinder kriegen und so weiter. Also ich war sehr fokussiert im Außen, dass ich irgendeinem Bild entspreche, das nicht zu mir gepasst hat. Also ich bin irgendwelchen Zielen hinterhergelaufen, um, weiß ich nicht, meine Eltern oder den Freundeskreis, den es so nicht mehr gibt übrigens, aber diese Menschen im Außen glücklich zu machen und nicht mich. Also sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl, gekoppelt mit, aha, das mit dem Alkohol, das hilft mir mit diesem Problem, mit dem Selbstwertproblem. Und dann noch so eine Arbeit, wo ich mir dachte, das ist eine coole Arbeit, da bekomme ich Anerkennung. Und diese Arbeit war mehr so Zuckerbrot und Peitsche, also im Sinne von zwar schon immer wieder auch Anerkennung und Partys und was weiß ich, man hängt halt mit irgendwelchen vermeintlich prominenten Leuten ab und bekommt aber dann immer wieder auch zu hören, nein, du machst es eben nicht gut genug und nicht, und du musst mehr arbeiten und du musst noch besser sein. Und also das ist so ein Cocktail gewesen an ungünstigen Dingen, ja. Und ich versuche aber auch immer wieder zu betonen, dass natürlich auch Verantwortung bei mir lag, ja, dass ich mir das halt im Außen holen wollte. Also ich finde, es ist beides. Nicht, ich bin nicht schuld dran unbedingt, aber ich habe mich da sehr gerne in diesen Strudel hineinbegeben. War bei euch eigentlich der Alkohol auch mit dem Selbstwert so gekoppelt quasi?
Ja, ich hatte ganz ähnliche Denkmuster, die du beschrieben hast. Ich habe zwar nicht mit Arbeit gehabt, ich war eigentlich immer eher relativ faul so.
Ach,
mit Arbeit habe ich das gar nicht so richtig gehabt. Also, aber ich hatte halt total dieses Cool-Girl-Ding, dass ich halt auch so eine Rampensau sein wollte und so laut und immer viel Party und immer viel Typen und Drama und Sex und exaltierte Abenteuer und so. Also das war schon total mein Ding, ja. Ich wollte nicht ruhig sein und nicht stehen bleiben.
Ja. Genau so. Und weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber bei mir war das dann Teil meiner Identität schon. Mhm. Also ich war diese, jeder wusste schon, wenn die Verena kommt, dann ist hier wilde Party und dann schleppt sie sich irgendeinen Mann ab und. Und dann kommen die ärgsten Stories und das war ja quasi meine Identität, dass ich so eine wilde, verrückte Verena bin, ja?
Mhm. I feel you. Ja, das Schlimme ist, wenn man dann aufhört, also die demütigendste im besten Sinne Erfahrung ist dann, wenn man merkt, dass man eigentlich so ein schüchternes Mauerblümchen ist, so tief drin. Also das war schon für mich relativ hart, das zu realisieren. monogamistisch veranlagt auch noch. Oh Gott, ey, kannst du keinem erzählen. Ja, obwohl das jetzt super. Mittlerweile sich auch wieder ein bisschen, also das relativiert sich auch wieder irgendwann. Oder bei mir war das so, ich habe so einen Mittelwert gefunden irgendwie. Aber am Anfang war das wirklich sehr, sehr seltsam, so zu merken, ich will eigentlich nach Hause gehen und Netflixen und nett zu jemandem sein.
Ja, das kann ich so nachvollziehen. Ja, aber das war auch meine größte Angst. Also meine Angst war, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, dann werde ich für immer schüchtern sein und für immer nur noch zu Hause sitzen und Netflixen. Und so ist es ja auch nicht. Mhm. Also ich mache jetzt total die andere verrückte Dinge. Ja, ich höre zwar besser auf mich und gehe nicht mehr auf jede Party oder auf so gut wie keine mehr. Aber eben, ich stehe auf der Bühne zum Beispiel und mache Shows. Und dieses Extrovertierte, das habe ich dann eigentlich, wie du auch jetzt vorher gesagt hast, ich habe es halt irgendwie wiedergefunden. Mhm. Also es war zwar weg eine Zeit lang, aber es ist jetzt irgendwie anders wieder da. Mhm. Es kommt zurück oder es kommt in einer anderen Form wieder, finde ich.
Ja, man baut sich halt irgendwie so von Grund auf neu auf, ne? Also man ist am Anfang irgendwie so shaky und so hat keine Form und dann, man baut das halt alles nochmal neu, aber halt nachhaltig dieses Mal. So, und das dauert halt eine Weile.
Genau, das dauert.
Ja.
Entschuldige, ich weiß gar nicht, wie lange du jetzt schon nüchtern bist. 2017, oder?
Ja, genau, 2017.
Genau, ja. Wow.
Wow. Ja. Ging ganz schnell rum.
I like it.
Ja, also dann hast du gar nicht nach der Klinik und so, nachdem du dann grundsaniert warst, bist du gar nicht zurück in deinen Job gegangen. Hast du einfach dann gelassen, oder wie? Die PR-Arbeit?
Oh, ja, also ich war ganz schön traumatisiert, würde ich sagen.
Ja.
Also die haben dann auch meinen Vertrag nicht verlängert und so. Also ich konnte dort auch gar nicht hin zurück. Wäre auch niemals möglich gewesen in meinem Zustand. Ich war über ein Jahr lang offiziell im Krankenstand. Hm. Dann war ich ein paar Monate lang Kitesurfen am Neusiedlersee hier in Österreich und wusste eben gar nicht, was mit mir passiert oder passieren soll. Ich würde fast sagen, dass ich eigentlich 2 Jahre gebraucht habe, um wieder dann so stabil und bei Kräften zu sein, um zu arbeiten. Ich glaube sowieso, dass diese Heilungsreise für immer ist und ich lerne derzeit immer noch so viel und habe immer noch Wellen und also es hört ja nicht auf. Die ganzen Emotions, die da kommen aus dem Keller.
Es wird eigentlich immer noch krasser die ganze Zeit.
Also wirklich? Oh mein Gott,
jedes Jahr krasser und krasser.
Oh, das darfst du mir nicht sagen. Ich kann schon nicht mehr. Ja. Also genau, und dann habe ich eigentlich also schon in dieser ersten Alkoholreha habe ich angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Und meine Therapeutin, diese wunderbare Therapeutin, die hat dann gemeint, Verena, deine Geschichte ist so krass und auch wie du sie erzählst und mach irgendwas draus. Gib das zurück an die Leute, weil es geht vielen so wie dir. Und daraus ist dann eben dieses Buch entstanden. Ja, da wusste ich auch immer noch nicht, was aus mir werden soll quasi oder beruflich, wie es weitergeht. Dann ist das irgendwie so ein Dominostein nach dem nächsten gefallen und ich bin quasi in alles, was ich jetzt so mache, das kennt ihr sicher auch, da geht eine Tür auf und man geht durch und dann geht die nächste Tür auf und so ist aus dem Buch eben die Solo-Show entstanden, die erste, und dann war dort jemand, der mich gesehen hat und gemeint hat, machen wir doch einen Podcast. So ist der Podcast entstanden. Jetzt entsteht gerade ein Kabarett. Also ich habe dann eine Premiere im November in Wien mit einer Kabarett-Show, also einer lustigen Show quasi. Ja, so. Und nein, nie wieder PR. Also für mich vielleicht. Also, dass ich für mich PR mache. Aber ich bin immer noch so ganz... Also wenn ihr mir jetzt sagen würdet, ihr setzt mir einen Chef oder eine Chefin vor die Nase, ich würde nervös werden und Panik kriegen. Mhm. Also
ich auch.
Wirklich, du auch?
Okay. Kein Chef krass. Für mich, never, ever. Habe ich krass. Immer schon, habe ich noch nie. Also ich hatte manchmal Chefs als Studentin, als ich so Werkstudentenjobs gemacht habe und ich fand dieses Konzept überhaupt nicht cool für mich. Dann überhaupt irgendwie Vorgesetzte zu haben, das ist mir noch nie eingeleuchtet. Ja.
Das finde ich total spannend, weil ich glaube, ich auch nie. Also ich glaube, ich wollte es nie und ich habe immer so gelitten. Ich habe immer so gelitten unter diesen hierarchischen Strukturen. Und erst seit ich meine Chefin bin, geht es mir okay. Aber also ich glaube, ich habe das nicht gecheckt. Also gut, dass du es ohne Burnout hinbekommen hast quasi.
Ja, nicht ohne Abhängigkeit leider. Zumindest ohne Burnout.
Ja.
Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Mich würde mal noch interessieren, wie das war, als du dann wieder zurück warst in deinem Alltag. Das ist ja auch beängstigend. Also ich erinnere auch da Situationen, wo ich irgendwo alleine unterwegs war und dachte, ich könnte jetzt einfach trinken. Es würde keiner mitbekommen. Ich sitze in meiner Wohnung. Ich könnte trinken. Es würde keiner mitbekommen. Als ob mir so eine Verantwortung für mich selber übertragen wurde, wo ich ein bisschen Zweifel habe, ob ich in der Lage bin, die zu tragen oder ob ich die überhaupt haben sollte oder ob es da nicht eigentlich noch eine Instanz woanders geben sollte, die aufpasst, so, was ich so mache. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch mal stärker ist, wenn du so relativ lange so auch engmaschig in so Institutionen warst, kriegst ja morgens was zu essen und hast da dein Zimmer und AnsprechpartnerInnen da vor Ort und dann bist du wieder bei dir in deiner Wohnung. Wie war denn das?
Ja, das ist ganz schlimm. Also das ist...
Eindeutige Antwort.
Ja.
Not too sugarcoated, ja. wir sind hier ehrlich. Das ist das Schlimmste. Also es ist noch schlimmer als die stationäre Sache, weil es genau, wie du es gerade beschrieben hast, ist. Also in der Reha bist du wie in Watte gepackt. Und du kannst zum Beispiel in der Nacht, kannst du zu den Schwestern oder zum Arzt oder wo auch immer du hin möchtest und kannst sagen, so, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Oder zu einem Patienten, Patientin, ja, die dich versteht. Und dann bist du plötzlich wieder zu Hause und da ist niemand mehr, der dir hilft. Also ein Tool von mir war, dass ich meinen besten Freund und auch eine enge Freundin, die wussten, ich darf sie anrufen quasi, wenn es mir schlecht geht, im Sinne von, hey, geht ihr mit mir um den Block? Also Philipp, ich kann nicht mehr, kannst du zu mir kommen und mit mir um den Block gehen? Oder kannst du zumindest jetzt eine halbe Stunde mit mir telefonieren? Das war zum Beispiel eines meiner Tools. Und ich kann mich erinnern, das waren auch ganz schlimm hereinbrechende Wellen. Da war die Pride Parade in Wien. Und es war heiß und schön. Und ich wusste, dass dieser alte Freundeskreis da gerade auf dieser Pride Parade ist. Also es war ganz klar, dass ich dort nicht hingehen kann. Weil wenn ich hingehe, dann betrinke ich mich, ja. Und dann noch dazu hatte ich diese Freunde und Freundinnen quasi verloren. Ja, weil ich mit denen gebrochen hatte. Das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Aber ich war in meiner Wohnung und ich habe die Jalousien zugemacht und ich bin heulend zusammengebrochen und bin weinend auf meinem Boden gelegen. Und alles, was ich wollte, war auf diese Pride Parade gehen. Also, um da mitmachen zu dürfen, zu können und das Leben zu feiern und die Pride zu feiern und da mitzugehen. Und ich konnte nicht. Also ich wusste, ich kann das nicht mitmachen. Und solche Momente gab es einige. Und die prägen dich auch sehr. Also die sind auch sehr schmerzhaft, aber notwendig. Also bei mir hat das dazugehört, ja. Bei mir hat das dazugehört, raus aus der Sucht, dass ich immer wieder, das ist sehr viel Einsamkeit auch natürlich, weil wer kann dir helfen? Du kannst nur, du bist verantwortlich. Nur du allein bist verantwortlich, dass du jetzt nicht trinkst.
Schrecklich.
Jetzt, ja, ist schrecklich.
Ja.
Und auch, aber die Good News, damit wir hier positiv auch sind, die Good News ist, ich kann jetzt auf die Pride mitgehen. Ich kann jetzt. Jetzt sind 3 Jahre vergangen und ich kann jetzt mitmarschieren. Und ich brauche keinen Alkohol. Ich trinke ein Glas Wasser. Und wenn es so weit kommt, dass ich mir denke, oh je, Mine, das triggert mich zu sehr, dann kann ich gehen. Dann kann ich die Situation verlassen und dann ist alles gut. Aber damals musste ich mich einfach entziehen. Ich konnte auch in die Bars nicht mehr gehen von früher. Ich konnte auch auf Partys nicht gehen und ich konnte auch teilweise nicht mal Abendessen gehen, weil es hätte mich zu sehr aus der Bahn geworfen. Also das erste Jahr, heftig, ja.
Also war das dann auch so, wenn du sagst, so ein Craving oder das hätte dich aus der Bahn geworfen, hast du die Entscheidung in Frage gestellt? Auch nach Reha und nach Kur und so? War das so, dass du verhandelt hast, ob du trinkst? Oder war es sozusagen, oh, du hast das Verlangen und es ist total schrecklich, dass das halt nicht geht, aber it's out of the question?
Mhm. Das Zweite, also ich war ganz, ganz sicher. Ich wusste, dass Verena, this is it. Also das ist deine Chance. Jetzt zählt's. Also wenn du dein Leben in den Griff bekommen willst oder dein Leben irgendwie glücklich führen möchtest, dann musst du da jetzt durch. Egal, wie lange es dauert. Und die Momente kamen und gingen und sogar heute noch gibt es Momente, wo ich mir denke, na gut, ganz ehrlich, ein Gläschen Wein würde mich entspannen. Wie gesagt, wir haben über die Wellen geredet. Man geht durch so viele Emotionen durch. Ich weiß natürlich schon, dass ein Glas Wein in Theorie mich entspannen würde, ganz kurz. Aber das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert, ja. Also ich war mir ganz, ganz sicher. Hattet ihr so Momente, wo ihr verhandelt habt?
Ich hatte wenig. Und auch alle nur im ersten Jahr.
Ja.
Ich war mir ziemlich von Anfang an sicher, dass es ist jetzt. Ich habe über die Jahre immer wieder Trinkpausen gemacht, versucht zu reduzieren. Ich habe das verhandelt ohne Ende und ich war auch einfach so müde. Ich war so müde davon, darüber nachzudenken und das zu verhandeln. Und ich wollte einfach nie wieder, dass es verhandeln müssen. Bis ich dann wieder an den Punkt komme, an dem ich denke, okay, jetzt Abstinenz. Und deswegen war sozusagen, als ich dann so eine Weile, also ein paar Wochen irgendwie nicht getrunken hatte, das war schon irgendwie eine feste Entscheidung. Aber ich hatte auch emotionale Zustände, bei denen ich mir nicht sicher war, ob ich die aushalten will. Oder wo ich auch beleidigt war, so gerade nach ein paar Monaten oder so, wo ich so beleidigt war, dass ich mich jetzt immer noch so scheiße fühle. Und die sozusagen die Nüchternheit ihr Versprechen nicht gehalten hat, vermeintlich. So, und dann, da war ich richtig sauer und beleidigt. Und ich weiß, es gab eine Situation, da war Corona-Pandemie und ich bin wirklich Der Selbstbetrug ist losgegangen. Und ich bin losgegangen zum Supermarkt mit dem Gedanken, ich könnte jetzt ja einfach nur einen Salat und eine Tüte Chips kaufen oder so. Und da hinten, aber im Hinterkopf war diese Stimme, die gesagt hat, du verarschst dich gerade selber, und ich bin trotzdem losgelaufen. Und dann, weil gerade Corona war und gerade Lockdown angefangen hatte, war die Schlange vorm Supermarkt so fucking lang. Und ich hatte kein Bargeld, um zu irgendeinem Kiosk zu gehen. Und ich dachte, ach komm, nee, lass es. Das ist nicht mehr.
Wow.
Und es war echt.
Oh mein Gott.
Ne, ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass wenn ich in den Supermarkt. Ja, wirklich, wirklich. Also ich kann es nicht hundertprozentig sagen, dass ich es dann auch wirklich gemacht hätte, dass ich wirklich den Alkohol gekauft hätte. Aber ich war halt auf dem Weg, ne? Mhm. Und das war aber so das einzige Mal, wo das so nah an so einer Handlung dran war. Genau. Ja. Ja.
Und du, Mia?
Ich hab das nicht gehabt. Ich hatte einen ziemlich cleanen Break. Ich bin zu AA gegangen.
Ja.
Ich hatte irgendwie so eine Art, ja, keine Ahnung. Also mein letzter Kater hat mich halt sau deprimiert. Ich habe mit so einem Typen Schluss gemacht und dachte, mit dem Schluss machen fixt jetzt irgendwas oder so. Und habe halt gemerkt, nee, fixt nichts. Ist genau der gleiche Shit wie sonst, genau der gleiche Kater. Und dann bin ich halt zu AA gegangen. Ich weiß nicht genau, warum an dem Tag. Also ist mir nicht klar, weil da war nichts Spezielles dran so. Aber als ich dann dieses Meeting hinter mir hatte, das ging halt 2 Stunden und danach war ich im Prinzip fertig. Also ich habe dann auch, also diese Euphorie über das Nüchternsein hat auch sehr schnell eingesetzt. Also innerhalb von, weiß ich nicht, eigentlich sofort. Also eigentlich bin ich quasi irgendwie am nächsten Tag aufgewacht, dachte, okay, das ist es jetzt. Ich bin offensichtlich süchtig, kann nicht trinken und ich will es auch irgendwie nicht mehr. Und ich will jetzt die Nüchternheit wirklich mit aller Macht. Und ich fand sie auch sehr schnell sehr geil. Und deswegen habe ich nie, also es gab absolut keinen Moment, also es gab natürlich schwierige Momente und auch Verzweiflung und so, und Liebeskummer war immer so mein Endgegner irgendwie, also das war so mein Kryptonit, da hatte ich schon auch Angst vor diesen ganzen Gefühlen und so, aber trinken war nie wieder eine Option. Es war wirklich over. Das ist ein großes Glück gewesen.
Ja. Ich frage mich auch, was das ist. Also ich frage mich eben, warum das bei mir dann so war. Dass es eben innerlich ganz glasklar war. Also innerlich war ganz klar, so und that's it. Also es egal, wie viel du weinst, wie viel du am Boden liegst. Ich bin wie ein Kleinkind, trampelnd, schreiend am Boden gelegen, Weinkrämpfe und so weiter. Aber es war egal. Und ich habe mir gedacht, du Teufel, Alkohol, es ist mir egal, was du tust. Ich werde diesen Kampf nicht verlieren. Also ich greife nicht mehr zu dir zurück.
Ja, du hast kapituliert. Ja, Kapitulation, das ist es. Das switcht sich halt so diese Seite. Ne? Du gehst auf die andere Seite und das ist einfach vorbei. Und du dealst mit diesem ganzen Fallout davon. Und das ist richtig grauenvoll und schrecklich. Aber es ist im Grunde, es ist halt nicht mehr der gleiche Kampf. Es ist halt jetzt Trauer. Es ist Bewältigung. Es ist halt danach. Das, was danach passiert. Nach diesem Switch irgendwie. Und das ist, es hat einfach eine andere Qualität.
Ich kann es auch gar nicht genau erklären. Oder was ich auch oft jetzt sage, ist, ich weiß nicht, warum ich dieses Glück hatte, dass ich jetzt diesen Weg so vehement gehe. Also ich rede ja auch immer von diesem Burnout und von allem, was da passiert ist, als mein größtes Glück. Und ich weiß aber nicht, was hat das bewirkt, dass ich wusste, so, und jetzt gehen wir in eine andere Lane und jetzt gehen wir hier und da gehen wir nicht mehr. Also ich kann, also mit dem Kopf kann ich das gar nicht erklären, sondern nur mit dem Herzen irgendwie. Ja.
Höhere Macht nennen die AA das ja. Bist du mal zur AA gegangen?
Ja, nein, also ich war 2-3 Mal, aber es hat mich nicht so gecatcht. Also ich habe es ausprobiert, weil eben ich war allein in Wien. Ich habe mir dann auch so eine Einjahresmarke abgeholt, aber das war nicht so mein Jam. Und ja, deswegen nein, mache jetzt keine Werbung. Aber ich sage trotzdem auch immer gerne dazu, vielen Leuten hilft's ja. Also AA hilft ja vielen und glaube ich, ist eine gute Anlaufstelle, besonders eben, wenn man nicht stationär irgendwo hinkommen kann oder will oder was auch immer. Oder überhaupt, ich glaube, Selbsthilfegruppen helfen unglaublich viel. Suchtberatungsstellen und so weiter. Also alles, was es gibt, befürworte ich, weil ich finde, alleine ist am allerschwersten. Also alleine das zu schaffen, finde ich ganz, ganz schwer.
Ja, oder? Ich glaube auch, also das ist eigentlich egal, wo man jetzt hingeht, das Geheimnis ist halt so die Community. Man muss halt irgendwie Leute finden, die das Gleiche erlebt haben. Das hilft einfach am besten so.
Ja, ja. Ich finde auch, dass das extrem hilft, ja.
Und ich glaube aber auch, dass Kapitulation, ich finde, das ist so ganz anders als so, wie das immer erzählt wird. Erzählt wird ja immer so, dass Rock Bottom und ne, das ist schlimmer, kann es nicht mehr werden und deswegen kann es jetzt nur noch nach oben gehen oder so. Mhm. Weil ich finde, so dieser Moment von diesem Switch, das ist halt so ein mutiger Moment. Wenn so diese Planetenkonstellation irgendwie richtig ist und irgendwie das Licht genau im richtigen Winkel reinfällt oder so. Diesen Mut in dem Moment zu finden, dass man ohne das leben kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so ja dieser ganz grundsätzliche Glaube, der einen in der Sucht festhält, ist, dass irgendein Teil von einem der festen Überzeugung ist, dass man ohne das nicht leben kann, dass man das braucht, dass man die Funktion, die das übernimmt, nicht irgendwie anders haben kann. Und in diesem Moment, in dem sich was umdreht, ist, glaube ich, der Mut, diesen Glaubenssatz anzugucken und zu sagen, ja, ich kann aber auch ohne das. Und vielleicht wird es sogar besser ohne das, was obviously der Fall ist. Mhm. Spoiler.
It's awesome. Ja, aber kannst du erklären, wie der kommt, dieser Moment?
Nein, also ich habe auch schon sehr viel darüber nachgedacht. Wir haben auch immer wieder mal darüber gesprochen.
Ah ja.
Weil irgendwie ist da eine gewisse Magie.
Ich finde schon, ja.
Ja, finde ich auch. Und vielleicht muss man den auch nicht sozusagen jetzt wissenschaftlich sezieren. Ich glaube schon, der kommt, wenn man nicht aufhört, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese ganzen Kämpfe, die davor waren, wenn man die weiterkämpft und sich damit auseinandersetzt und versucht, da mit Leuten drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, wenn man diese Scham aufmacht und dieses Verstecken weglässt, sondern das irgendwie anfängt aufzumachen und feststellt, ich bin trotzdem noch ein Mensch. Ich darf Hilfe bekommen. Ich habe das verdient, dass Menschen mir wohlgesonnen sind. Ich habe nicht verdient, dass ein Psychiater zu mir sagt, du schaffst das eh nicht, sondern ich habe das verdient, dass jemand zu mir sagt, wir können das mal zusammen angucken. Und ich glaube, diese Erfahrungen zu machen, glaube ich, die helfen auf jeden Fall, dass dieser Moment irgendwann kommt.
Ja.
Weil das ist jetzt keine Erklärung, ist jetzt nur ein Plädoyer dafür, nicht aufzugeben.
Ich ganz bei dir. Also, was ich immer wieder gehört habe, ist natürlich, dass der Mensch sich erst gerne ändert, wenn der Leidensdruck schon sehr hoch ist. Also, wir sind halt gerne in unserer Comfort Zone und da ist es ja auch sehr gemütlich. Und wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, dass wir uns dann auch nicht ändern. Und ich glaube, daher kommt dann auch dieses Rock Bottom, weil da ist dann natürlich ein extrem hoher Leidensdruck, weil dann ist was ganz Schlimmes passiert und dann wacht man so, kann man aufwachen. Also ich wünsche zum Beispiel auch niemandem Rock Bottom, aber bei mir war es das zum Beispiel schon, also ganz klassisch. Also viel schlechter hätte es mir schon nicht mehr gehen können, also in meinen Augen. Und und das hat mir wirklich so wie so eine Watsche ins Gesicht gegeben. Und dann war es so, okay. Und dann bin ich wie aufgewacht. So. Mhm. Ja. Ich glaube, das hat oft mit diesem Leidensdruck zu tun. Ja, also dass wir dann auch wirklich sagen, so, und jetzt will ich wirklich was ändern, weil ich will so nicht mehr leiden. Ich halte das nicht mehr aus.
Mir ist das so wichtig, dass es eben nicht nur der Leidensdruck ist, sondern auch die Perspektive.
Ja.
Also auch, dass der Weg nach vorne frei wird. Weil den Leidensdruck, den Menschen sind enorm leidensfähig.
Ja.
Und in der Sucht, Menschen bleiben da drin bis zum Tod. So. Also da, sozusagen, das ist dann das finale Rock Bottom. Und wenn eben nie diese Perspektive da ist, es gibt ein Leben, das ist lebenswert ohne das. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen kritisch bei dem Leidensdruck. Der natürlich ist das wichtig, glaube ich auch. Ja. Also das war bei mir auch so. Ich war auch an einem Punkt, so schlecht ging es mir in meinem Leben, glaube ich, noch nie. Also wie in den letzten Monaten, bevor ich aufgehört habe. Und gleichzeitig war dieser Moment auch von Kapitulation, war eigentlich ein heller Moment und war eben genau diese Hoffnung, dass ein anderes Leben möglich ist und dieser Mut, das irgendwie anzugehen. Und ich glaube, es braucht irgendwie vielleicht beides.
Eben, ich glaube, da liegt dann eben eine Erleichterung da drinnen. Mhm. Also wenn man dann diese Perspektive aufmacht, auch wenn man weiß, so eben, ich kapituliere jetzt, aber damit kommt irgendwie irgendein Licht am Ende des Tunnels quasi, an dem man sich ja dann auch festhält. Also das gibt einem ja dann auch Kraft. Also was ich zum Beispiel auch wichtig finde, ist, dass man vielleicht ein Ziel hat. Auch wenn das Ziel ist, ich möchte dieses Jahr nicht trinken oder was auch immer das Ziel ist, aber da schaue ich dann auch viel mehr nach vorne als auf das, was alles schlecht ist oder schlecht war oder so.
Ja, man kann das auch. Also bei mir war das so, ich bin ja eine Drama-Queen und war auch damals voll die Drama-Queen. Und für mich hat das halt total gut funktioniert, einfach die Nüchternheit so sehr zu romantisieren und zu melodramatisieren, wie ich das mit den anderen Sachen auch gemacht habe. Ich meine, das kann man ja machen, ne? Also es hat bei mir total gut funktioniert, dass ich einfach so das völlig überhöht habe, diese Idee von Klarheit und wie wunderbar das ist und dieses ganze so reine Gedanken und die totale Kontrolle und irgendwie schweben über mir selbst und so. Und das ist natürlich irgendwie super übertrieben, weil das Leben halt auch irgendwie kleinteilig und anstrengend ist. So. Aber für eine Weile hat mich diese Dramatisierung total getragen. Also das war, ja, also es war ein guter Sommer auf jeden Fall. Kann ich nicht anders sagen.
Das verstehe ich auch sehr gut, ja. Also ich kann auch sehr dramatisch sein. Also ja. Ja. Dabei war es das Kanapee. Irgendwo in den Alpen bin ich dann gelegen und hab gesäuft. Oh,
ja. Mit der Halskrause.
Im Ballkleid. Klassische Wienerin, ja.
Wie sind denn jetzt so Reaktionen, die du so bekommst darauf, also du, dass du offen damit umgehst, dass du das öffentlich machst? Wie hat dein Umfeld reagiert und wie reagiert die Öffentlichkeit?
Also ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Jetzt mal von meinem Umfeld ausgehend hat sich sehr viel verändert, was Freundschaften angeht und Freundeskreise. Weiß ich nicht, ob ihr das auch kennt, aber was ich denke mal, also zum Beispiel diese Menschen, die viel getrunken haben, da entfernt man sich automatisch irgendwie. Da gab es auch sehr dramatische Auseinandersetzungen und da ist einiges auseinandergegangen, weil ich auch teilweise kein Verständnis bekommen habe für diesen neuen Weg. Also bei mir geht es leider auch Hand, oder was heißt leider, aber es geht Hand in Hand damit, dass ich jetzt beschlossen habe, Künstlerin zu sein und auf der Bühne stehen und Podcast und Buch und so und quasi keinen handfesten 9-to-5-Job mehr mache. Also schon das hat mein Umfeld auch nicht gut gefunden. Da hat sich ganz, ganz viel verändert. Also ich habe viele neue Freundschaften gefunden oder finde sie immer noch, auch neue Kreise, in denen ich mich bewege, und musste eben sehr viel verabschieden. Und was das größere Umfeld angeht, bekomme ich eigentlich sehr viel Positives. Also im Sinne von so, danke, dass du drüber redest. Danke, dass du so offen und authentisch einfach erzählst, wie das ist. Und ich fühle mich so gehört und ich fühle mich so gesehen von dir. Und ich kriege auch ganz viel, also bei TikTok geht es bei mir gerade total ab. Und da kriege ich halt ganz viele TikTok. Ich habe mich sehr lange gewehrt dagegen, aber ja. Und da kriege ich so viele Nachrichten. So, ja, danke, dass du drüber sprichst. Und auch da bin ich wirklich zu Tränen gerührt, wenn dann die Leute schreiben, wegen dir habe ich jetzt aufgehört. Wegen dir trinke ich seit 3 Monaten nicht. Oh Gott, da wird mir... Also da wird mir ganz anders.
Ja, das ist das Krasseste überhaupt. Also,
ja, das ist einfach heftig, weil, da kriegt man doch Tränen in die Augen.
Jedes Mal.
Jedes Mal, ja. Also, und wo ich mir denke, so, wie kann ich die überhaupt so viel Einfluss haben? Also nur, dass ich einfach drüber rede. Ja, also ich mache ja sonst nicht viel mehr. Und aber da kommen auch schon jetzt ganz viele Hater, kommen auch schon so.
Ach, echt, auf TikTok?
Echt?
Ja, so, du bist doch gar keine Alkoholikerin. Ich weiß, wie die aussehen und du bist es nicht.
Wirklich?
Ja.
Krass.
Das überrascht mich. Ich dachte immer, dass die Nüchternheit wäre so ein relativ friedliches Thema irgendwie. Also ich habe so, wenn ich darüber schreibe zum Beispiel, auch so jetzt in der Zeitung oder so, dann kriege ich eigentlich bemerkenswert wenig Hass. Der ist deutlich stärker, wenn ich so feministische Texte schreibe, dann drehen die Leute völlig am Rad. Yeah. Aber bei der Nüchternheit ist eigentlich recht gediegen so.
Ja. Na, ich krieg
nicht
schon.
Auf TikTok.
Nein, auch ganz viele, die dann, oh, das sind meine Favoriten übrigens, du hast dich ja nur selbst nicht unter Kontrolle, du musst dich kontrollieren, du bist schwach, du bist eine richtig schwache Person. I love it.
Sagt der Typ, der in der Kommentarspalte irgendwelche Leute fertig macht, dass Leute sich nicht unter Kontrolle haben.
Also mit dem Bier in der Hand und so. Mhm. Auch ein Lieblingsspruch ist, ich habe kein Problem mit Alkohol, nur ohne.
Ja. Das ist ein ganz neuer Witz.
Ja,
vielleicht ist er richtig kreativ.
Ja, und ich ignoriere die Hater aber bei irgendeinem habe ich dann drunter geschrieben, so, ja, du bist jetzt der 467., der mir das jetzt schreibt. was soll ich jetzt damit anfangen? Also doch, ja, da gibt es besonders... darf ich das überhaupt sagen? Aber besonders viele Männer, die...
Kannst du total sagen,
unsere HörerInnen sind konditioniert darauf, sowas entweder wegzuhören oder zuzustimmen.
Ja, besonders viele Männer, die mich angehen. Dass ich irgendwie entweder eine Versagerin bin oder weiß ich nicht. Mache auf jeden Fall irgendwas falsch, ne? Dass ich jetzt aufgehört habe zu trinken. Oder ich lüge. Also das ist alles nicht wahr, was ich da sage. Zum Beispiel.
Ja, wir kriegen das nicht so, weil ich würde sagen, der Großteil der Leute, die suchen danach, weil sie sich damit auseinandersetzen wollen. Dann finden die uns und dann sind die dankbar. Mhm. Allerdings, wenn man so ein bisschen mal so zwei Schritte rausgeht, bei den Leuten, die nicht aktiv danach suchen. Also auch wenn man manchmal so Kommentarspalten liest oder so, soll man ja einfach nicht machen. Aber gar nicht mal auch unbedingt auf uns bezogen oder so, ne? Aber wenn es da um Alkoholabhängigkeit geht, da ist schon jede Menge Meinungen. Die sind alle asozial und haben sich nicht unter Kontrolle. Warum sollen wir da überhaupt irgendwas investieren? Also so, das schon ganz, ganz schlimm natürlich, wenn Frauen in der Schwangerschaft trinken. Also diese Art von Stigmatisierung, glaube ich, das ist, ja, krass.
Ja, also ich lande da einfach auf den For You-Pages, ne? Und da ist halt dann alles Mögliche dabei, ja. Und das sind eben die sich wahrscheinlich nicht aktiv damit auseinandersetzen und dann artet das so ein bisschen aus. Dann fangen sie zum Streiten an untereinander. Bin ich dann immer ganz entertaining. Ich lasse mich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Das ist das Schöne an so großen Krisen. Man ist recht stabil. Oder?
Voll. Ja, klar. Man lernt halt Gelassenheit. So.
Das schon,
geht
oder?
Tatsächlich recht schnell. Wenn man mal sowas durch hat, dann schockiert einen TikTok nicht mehr.
Nice.
Ja.
Also ich weiß nicht, also ich denke, in Deutschland ist es ähnlich wie in Österreich, aber hier ist es einfach das ganze Ding, also so Alkoholsucht und so, das ist schon noch sehr tabu. Mhm. Also ich merke, dass da noch ganz viel Arbeit auch vor mir liegt, ja, das zu behandeln. Und es wird einfach sau viel getrunken in Österreich auch. Also
Ja, das hat einfach tiefe Wurzeln, das macht man nicht mal eben so weg. Also ich meine, es passiert schon sehr viel. Und das wird auch nicht aufhören, glaube ich. Also ich glaube, diese Bewegung ist jetzt auch irreversibel. Das wird halt noch ein bisschen dauern. So, weil das dauert halt, bis auch der letzte CSUler irgendwie mal so ein bisschen Bildung genossen hat in dieser Hinsicht. So. Und das muss man halt, man muss halt irgendwie immer wieder erzählen. Ne? Man muss halt immer wieder die gleiche Leier erzählen. Und das ist halt so anstrengend.
Mia ist müde. Ja, natürlich gesagt, keine Lust mehr über Alkohol zu reden.
Ja, klar. Das ist ja auch langweilig. Also wenn man es halt selber verstanden hat. Das ist ja saulangweilig. Neulich hat mich noch eine Freundin gefragt, ist alles cool und so voll nice, dass ihr das macht, aber ist euch nicht rotze langweilig? Und ich meinte, ja, manchmal ist das so. Aber so ist das halt mit so auch so politischen Sachen, ne? Mit so Aktivismus. Das ist halt... Das fängt halt erst dann an, wirklich wirkungsvoll zu sein, wenn man sich 8 Millionen Mal wiederholt hat. So. Und dann findet man langsam Leute und dann wird es halt größer und größer und kriegt diesen Schneeballeffekt so.
Ja, genau, ja. Ja, ich habe jetzt eine neue Taktik.
Nein.
ich mach's jetzt auf lustig. Ah, also das ist so.
Ja,
ja ich okay. versuch's jetzt mit, also der Podcast ist eh ernster quasi, da habe ich ja einen Psychiater an meiner Seite und so, ne? Das ist eher so die ernste Schiene. Aber eben dieses Kabarettprogramm, das wird auch eben Burnout behandeln oder hauptsächlich. Und dann werde ich die ganze Zeit so Alkoholsachen hineinstreuen und werde das so auf eine lustige Art und Weise verpacken. Und damit möchte ich sie alle anstoßen. Also, dass sie alle anfangen, darüber nachzudenken. Und dass sie lachen und dann nach Hause gehen und dann vielleicht doch nochmal zwei, dreimal darüber nachdenken. Ja,
das ist richtig gut.
Ein bisschen mit Humor. Mhm. Also, aber ja, ich versuche es auch über alle möglichen Wege.
Es gibt also, ja aber auch viele Einfallswinkel fürs Thema, ne?
Total, also, ja, Humor ist super. Also das ist halt eine krasse Waffe. Es gibt halt wenig, was so stark ist wie Humor, logischerweise, ne?
Und meine erste Show war so ein bisschen ernster. Und da habe ich auch gemerkt, es war da doch ein bisschen nischiger, glaube ich. Also die Leute fanden es gut und super und aufklärerisch. Aber ich glaube, wenn man es noch lustiger macht und noch ein bisschen mehr entertaining, dann fühlen sich die Leute so ein bisschen mehr abgeholt. Mhm. Besonders bei so schwierigen Themen auch, ja. Aber ja, es liegt noch super viel Arbeit vor uns. Aber umso wichtiger, oder?
Ja.
Wir müssen das ja auch nicht alleine machen. Es werden ja immer mehr Leute, die kommen ja jetzt alle raus und schließen sich an und so.
Also ich auch.
Ja, das ist ja so.
Ja. Ja. Ist das in Deutschland so? Ist das so schon so ein richtiges Movement?
Das ist schwer zu sagen. Also wir sind halt, wenn es eins gibt, sind wir halt irgendwie so tief drin, dass wir es halt nicht überblicken können. Ne? Man müsste es halt von außen sehen. Weiß ich nicht. Das ist halt auch eine Bubble. So. Also ich glaube es total. Also ich glaube, es passiert schon auch wirklich was. Ja.
Meiner Meinung nach ist so die große Aufgabe, zum einen in die Gesellschaft zu gehen, aber halt auch in die Strukturen zu gehen. Zum Beispiel solche Sachen, das ist dann halt kleinteilig, aber solche Sachen wie, naja, diese Lücke, in die Leute fallen zwischen Entgiftung und Reha. Sowas. Warum ist das so? Das muss so nicht sein. Das könnte man anders machen. Und dass sozusagen auch wir als Betroffene ja rausgehen und uns daran beteiligen und auch an diesen Diskursen, die da in dieser Fachwelt, die manchmal ein bisschen abgekapselt wirkt auf mich, da halt auch dran teilnehmen und da mitreden und sagen, ja, nee, Moment, aber die und die Punkte sind uns auch wichtig. Und dass auch so ein bisschen diese, ich weiß nicht, diese letzten erzieherischen Tendenzen, die es da in der Suchthilfe manchmal noch gibt, dass wir die auch einfach mal hinter uns lassen. So. Mhm. Also das ist gerade so mein Ding, wo ich merke, so, ah ja, okay, damit hat das Thema für mich auch gerade wieder neuen Aufwind bekommen. Also ich habe auch immer so Phasen, da bin ich so ein bisschen müde. Mhm. Und das gerade hat sich das nochmal wieder so ein bisschen verändert. Also es kommt in Wellen auch.
Kommt auch in Wellen.
Kommt alles in Wellen.
Kommt alles in Wellen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ich würde einfach so zum Schluss nochmal fragen, Kabarettprogramm und was ist aber noch für dich dieses Jahr? Was kommt noch für dich?
Oh ja, also es kommt auch eine Live-Podcast-Show. Also wir sind in Wien auch auf der Bühne.
Cool.
Und eben habe ich kurz erwähnt, eben ich mache den Podcast mit dem Herrn Professor Musalek. Der ist Suchtexperte, der hat sehr, sehr lange Zeit das Anton-Proksch-Institut geleitet. Das ist in Österreich so ein ganz großes, wichtiges Institut für Alkoholentzug. Und das ist unsere erste Show auf der Bühne. Das heißt, da bin ich auch schon aufgeregt. Schauen wir mal, wie das wird und wie das läuft. Und dann gehen eigentlich schon die Probenarbeiten los fürs Kabarett auch. Dazwischen immer wieder schauen, dass es mir besonders gut geht und dass ich nicht mich zu sehr stresse, weil da bin ich gefährdet ein bisschen. Dann, es ist total viel Arbeit eigentlich, aber es macht auch sehr viel Spaß. Diese TikTok-Sache baue ich auch gerade so ein bisschen auf und schaue, dass ich da auch so aufklärerisch halt unterwegs bin und genau, also und dann mal schauen, was für Türen da noch so aufgehen.
Mega cool.
Aber bin eigentlich ganz happy und ja, freue mich schon sehr drauf. Also am meisten freue ich mich auf die Kabarett-Show, glaube ich. Also weil ich selber noch keine Ahnung habe, wie das so genau dann aussehen wird. Aber hoffentlich vielleicht auch eines Tages dann mal in Deutschland unterwegs.
Ja, oder wir müssen mal Urlaub in Wien machen. Das kann man schon auch mal machen. Wien ist so schön.
Ich war so lange nicht mehr da.
Wirklich? Ja. Na, da würde ich mich freuen, wenn ihr kommt. Da würde ich mich sehr freuen.
Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir das kriegen. Fände ich cool.
Fände ich auch cool.
Das, da hättet ihr einen Grund. Hättet ihr auf jeden Fall einen Grund, nach Wien zu kommen.
4. November. Da ist ja noch ein bisschen Zeit zum Plan. Okay, ja gut.
Wien ist sehr romantisch.
Wien ist super schön.
Und schön.
Ja.
Kann ich euch auch was zeigen oder so?
Die Sober-Szene in Wien.
Ja,
ja geil.
Die ich noch sehr alleine bestreite.
Die aktuell, aber das ändert sich dann ja schlagartig.
Ganz so ist es nicht. Also es gibt schon. Es gibt sie schon, aber man muss sie suchen. Mhm. Ein bisschen.
Ja.
Ja, cool.
Cool.
Dann vielen, vielen Dank.
Ja, danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Habe ich mich riesig drüber gefreut.
Schön.
Und wir sehen uns in Wien.
Wir sehen uns in Wien.
Bis bald und schönen Sonntag.
Ja, danke euch. Tschüss.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Sodamag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.